Herzlich willkommen zu Be Contemporary, dem Gesprächspodcast von Beethovenfest Bonn. Mein Name ist Steven Walter, ich bin Intendant des Beethovenfests und Host dieses Podcasts. Heute präsentieren wir euch ein Gespräch, das ich vor einiger Zeit auf meinem privaten Podcast geführt habe mit Sonja Simmenauer. Sonja ist eine legendäre Agentin im klassischen Musikbereich. Ihre Agentur Impresariat Simmenauer gehört zu den besten weltweit. Und ja, Sonja ist so etwas wie eine Grande Dame des klassischen Agenturbusiness. Aber jetzt gehen wir rein in das Gespräch mit Sonja Simmenauer. Viel Spaß. Mit mir heute, und das ist mir eine sehr große Ehre, Sonja Simmenauer. Hallo Sonja.
Hallo.
Sonja ist so etwas wie, kann ich glaube ich so sagen, eine Legende im klassischen Musikbereich, hat über viele Jahrzehnte die berühmte Agentur, das Impresariat Simmenauer geleitet. Jetzt, so wie ich es verstanden habe, gerade an den Sohn Arnold übergeben. Ist das richtig so? Wir sind teilen.
Doch. Ich habe die Leitung ihm übergeben und begebe mich auf andere Wege innerhalb desgleichen, aber doch.
Wir, nur um es kurz einzuführen, du bist in den USA geboren, aber eine Französin. Ist das, was ist der Hintergrund da, eurer Familie?
Also meine Eltern, mein Vater war Hamburger Jude, in 38 nach Frankreich geflohen. Meine Mutter ist in Frankreich geboren. Sie haben sich nach dem Krieg kennengelernt und haben eine Familie in Frankreich gegründet. Ich bin die Zweitgeborene und in Amerika geboren, per Zufall, weil mein Vater dort ein Jahr sein PJ gemacht hat, in Dartmouth Hospital in Hannover. Ich bin aber in Paris aufgewachsen, beziehungsweise in der Vorstadt, in der Südvorstadt, und bin mit 22 Jahren nach Deutschland gezogen, nach Hamburg.
Davor hast du, so wie ich es verstanden habe, angewandte Sprachen an der Sorbonne studiert.
Ich habe erst mal ein Jahr an dem Konservatorium in Cincinnati gemacht. Ich bin dorthin durch das La Salle Quartett. Es waren Freunde meines Vaters und es hat mir ermöglicht, an dem Konservatorium für ein Jahr zu sein, Freshman zu sein, Englisch zu lernen, beziehungsweise Amerikanisch. Und allerlei, was man damals in Amerika lernen konnte, was in Frankreich nur zu bestimmten Kursus gehörte. Ich bin zurückgekommen, habe dann an der Sorbonne angewandte Sprachen Deutsch und Englisch gelernt.
Blöde Frage, aber angewandt, was ist angewandt an Sprachen? Ist Sprache nicht per se angewandt, oder was ist das Besondere an diesen?
Das Besondere ist, dass es die praktischen Sprachen sind. Das Literarische ist hinten angestellt. Grammatik ist die gleiche. Literatur, Schnellkursus. Angewandt heißt, dass man die geschäfts- und juristische Sprache in erster Linie anwendet. Und dass man dann für die Arbeitswelt fit gemacht wird. Das war ein ganz neuer Kursus. Es war vor allem so, dass man mehrere Sprachen parallel bearbeiten konnte. Meine Muttersprache ist Französisch und ich hatte dazu Englisch und Deutsch.
Ich finde das Thema die Anwendung von Sprache auch sehr relevant für unseren Bereich. Ich bin ja nun auch erstmal als Musiker sozusagen in das professionelle Leben hineingestürzt und habe dann aber gemerkt, dass das Interface sozusagen zur Welt ist nun mal Sprache, und es ist so ungemein wichtig, das wird aus deiner und eurer Praxis wahrscheinlich auch eine wichtige Erfahrung sein, es ist so ungemein wichtig, dass MusikerInnen, Ensembles auch lernen, sich ausdrücken und Konzepte zu fassen, oder? Weil, ich meine, was man als Veranstalter so alles bekommt, das ist, oder auch, wir beide sind, glaube ich, manchmal in Juryarbeiten befasst, und da merkt man einfach, wie wichtig das ist, dass man auch als Musiker, der ja eben Musiker ist, weil es über die Sprache hinausgeht, aber trotzdem, dass Sprache so wichtig ist und gerade die Anwendung.
Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß, dass es in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig geworden ist, sich formulieren zu können. Ich bin aber nicht sicher, dass es sein müsste. Ich glaube, es hat sehr viel mit diesen Medien zu tun, die das transportieren. Musiker hat eine Sprache, die andere nicht haben. Und ich finde immer ganz schwierig, einen Musiker, der der per se sich nur über die Musik vermittelt, dazu zu zwingen, sich zu äußern. Es gibt viele, die das können, weil sie ja auch Bühnentiere sind und dazu das vielleicht gehören kann. Es gibt aber auch Bühnentiere, die kein Wort sagen. Und ich glaube, wir müssen die Differenzierung beibehalten können.
Ja, und dass nicht nur die gehört werden, die eben diese Sprache...
Sehr gefährlich.
Ja.
Sehr gefährlich, wenn es nur über die Sprache
geht. Und trotzdem finde ich es dann immer so schade, dass mittelmäßige Künstler, die das sehr gut beherrschen, dann eben sehr viel mehr Raum kriegen als sehr gute, die eben das nicht können. Und ich finde manchmal, aber das ist vielleicht auch eine spezielle Erfahrung, die ich habe, dass es manchmal auch schade ist, wenn Menschen, die es eigentlich können, sich gewissermaßen hinter der Musik verstecken und so tun, als ob die Welt da nichts mit einem zu tun hat, sozusagen.
Das stimmt aber nicht. Ja. Also meine Erfahrung ist, dass mit Künstlern, die per se sich nicht äußern, es nicht heißt, dass man sich nicht mit denen unterhalten kann, dass man sie auch nicht vor ein Mikrofon bringen kann, wo direkt gesprochen wird. Sie lehnen was anderes ab. Sie lehnen das Affe-Sein ab.
Die Performance und quasi jenseits der Bühne.
Ja. Und das ist unsere Arbeit letzten Endes als Vermittler, ob auf der Seite oder der Seite, genau das herzustellen, dass man aus nicht sprechenden Künstlern doch sprechende Künstler macht in bestimmten Kontexten.
Also quasi einfach letztlich den Rücken frei hält.
Genau. Ja, aber auch zum Mikrofon führt, aber in einem Kontext, wo der nicht das Gefühl hat, dass er sich verkauft.
Wie bist du, wir sind schon genau im Thema, nämlich was ist eigentlich dieses Agenturgeschäft? Wie bist du da eingestiegen oder da reingekommen?
Ganz zufällig, rein zufällig, wie man so sagt. Ja. Ich kam zurück aus Amerika und es war Juni und mein Vater hat mir zu verstehen gegeben, dass mein Jahr in Amerika unbeschreiblich viel Geld gekostet hatte, weil in Frankreich geht man für nichts in die Schule und in die Uni, aber in Amerika nicht. Und ich möge doch bitte für den Sommer mir einen Job suchen, was ich auch sehr gerne wollte. Und dann war ich bei einem Konzert in einer Kirche in Paris, wo meine Cousine, die 10 Jahre älter ist als ich, tätig war. Sie war Agentin. Sie gehörte einer sehr großen Konzertagentur in Paris, sehr berühmte zu der Zeit. Und ich guckte mir diese Frau an, die von vorne nach hinten ging mit so einem Laissez-Passer. Und es faszinierte mich, dass sie auf beiden Seiten der Bühne sein konnte. Und ich habe sie gefragt, ob ich nicht bei denen im Sommer arbeiten könnte. Der Zufall wollte, dass sie sich gerade unsterblich verliebt hatte in einen Geiger. Und wir den gleichen Nachnamen hatten. Und sie sagte, dann nimm du meinen Platz und ich gehe mit meinem Geiger. Und so bin ich in diese Agentur eingestiegen mit null Ahnung, null. Und eine andere Frau war da, die auch null Ahnung hatte, weil sie am gleichen Tag angefangen hat wie ich. Aber in Frankreich sind die Sommerferien tabu, da wird nicht gearbeitet. Also haben wir den Laden geführt, 2 Monate lang. Und es war eine Katastrophe nach der anderen und ich wusste, das ist es, das will ich haben.
Ja, Ausnahmezustand ist einfach wahrscheinlich die Regel in so einem... Man kriegt alles ab, was schief geht letztlich.
Ja, aber vor allem muss man reagieren und man merkt, das ist ein Job für mich oder nicht. Ja. Ich hätte vielleicht auch, wenn es nicht für mich gewesen wäre, wäre ich nach 3 Tagen weggelaufen. Aber ich habe gemerkt, das gefällt mir.
Und dann auch recht bald selbstständig gemacht mit der Firma oder war das dann?
Nein. Also da habe ich schon meine Lehre gelernt.
Auch bei K.D. Schmidt, oder?
Genau. Nicht? Ja. Ich war erst in Paris und dann habe ich ein Jahr lang neben dem Studium bei einem sehr besonderen Paar ungarische Impresari hospitiert und den Laden gehalten. Sie waren nie da. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, aber ich habe es getan. Und dann habe ich Ort zum anderen, ich habe bei der Konzertdirektion Sudbrack, bei dem Künstlersekretariat Sudbrack in Hamburg einen Sommer lang gearbeitet mit Herrn Sudbrack, was wirklich ein Geschenk war, weil das ein alter, sehr kultivierter Herr war. Und dann habe ich bei K.D. Schmidt erstmal einen Sommer lang gearbeitet und dann richtig eingestiegen in 82.
Was war der Impuls, dann eine eigene Agentur zu gründen? War das, weil etwas fehlt, oder war das einfach so dieses die unternehmerische Lust? Oder?
Nicht so direkt. Ich war bei der KD Schmid, es war in Hannover und ich lebte in Hamburg. Und dann habe ich ein erstes Kind bekommen und habe so eine Art Satellitenbüro von Hamburg aus für die KD Schmid gehabt. Und dann kam das zweite Kind. Und der Druck damals war enorm, aufzuhören, zu arbeiten, um sich um die Kinder zu kümmern. Und ich war auch etwas unglücklich mit allem, wie es aufgestellt war, und habe beschlossen, ich höre jetzt auf und mache nur noch ein Streichquartett von meinem Wohnzimmer aus. Aber sie sind alle mitgekommen. Und ich musste innerhalb von kürzester Zeit eine Firma gründen, was ich gar nicht vorhatte, mit einem 3,5-Jährigen und einem Neugeborenen. Also es gibt leichtere Versionen im Leben. Aber auch da entweder friss oder stirb.
Und wann war das?
Das war in 89.
Wow, also auch eine Zeit, als Frau eine Firma zu gründen, war damals in dem Betrieb auch nicht was.
Nein, aber es fühlte sich gar nicht so an, als würde ich eine Firma gründen. Ja. Ich bin gerutscht von der Abteilung bei Schmid in meinem Wohnzimmer sozusagen als Mutter. Und das Firma gründen oder das Firma wissen, was eine Firma bedeutet, hat sich sehr schnell eingestellt. 3 Monate später sagte mir das Cleveland Quartett seine große Europatournee ab, weil einer krank war. Und da habe ich eine Nacht lang geweint, weil ich nicht wusste, wie ich meine Rechnungen bezahlen würde. Und beschlossen, so schnell gebe ich nicht auf. Ich muss das jetzt. Und habe dann am nächsten Tag mich ans Telefon gehängt und habe alle Konzerte durch andere ersetzen können, womit ich nicht so viel Verlust hatte, wie zunächst angenommen. Aber ich war getauft.
Auf die harte Weise. Und Stichwort Streichquartett, das ist ja das Thema, mit dem du lange bekannt gewesen bist oder bekannt geworden bist. Alban Berg Quartett, Guarnieri Quartett, Artemis Quartett, Kuss Quartett, also die Crème de la Crème, die Champions League der Quartette. So wie ich das wahrnehme, ich bin ja noch nicht allzu lange auf der Welt, erlebt das Streichquartett seit dieser Zeit so eine Art Boom, kann man das so sagen? Das war ja in den 70er, 60er, 70er, 80er noch nicht so ein Thema, wie es jetzt 90er, 0er Jahre geworden ist.
Also als ich bei Schmid gearbeitet habe, gab es eine Abteilung mit Streichquartetten und allen voran das Alban Berg Quartett, das in so 20 Jahre alt war, das Quartett, aber sehr, sehr ambitioniert, sehr ehrgeizig und sehr entschlossen, nicht ein Schattengewächs zu sein. Bis dahin war das ja wirklich so, das Quartett, das Nonplusultra der Musik, das Intellektuelle, das muss man haben, aber damit gewinnt man kein Leben und macht man keine Firma. Und das, was ich gemacht habe, indem ich wirklich mich entschlossen habe, nur Streichquartette zu der Zeit zu vertreten, war irgendwie denen ein Selbstbewusstsein zu schenken, weil sie groß genug waren, finanziell auch, um eine Firma zu tragen. Und ich glaube, das hat viel ausgemacht. Es gab aber noch viel triftigeren Gründen. Erstens das LaSalle-Quartett, das in Europa, in Basel, eine Schule des Streichquartetts aufgebaut hat. Auch Pro-Quartett in Paris. Und das Alban Berg Quartett, das auch viele Streichquartette unterrichtet hat. Dass das angefangen hat, nicht ein Ergebnis von 4 Freunden treffen sich, sondern geplant Streichquartett werden. Das war eigentlich die Zeit.
Streichquartett mehr als jede andere Ensembleform ist ja wirklich auch eine Repertoire- und musikalische Frage, sondern auch geradezu ein Lifestyle, also ein Lebensentwurf. Das ist ja extrem. Als Quartett zu leben, ist wirklich als Quartett zu leben in einer Familie. Man macht auch wenig anderes, so wie ich es wahrnehme, zumindest auf der Top-Ebene. War das besonders, das auch diese Einheiten zu steuern? Weil das sind ja auch komplexe soziale Gebilde, stelle ich mir vor.
Es ist meine Passion. Also ich habe auch darüber ein ganzes Buch geschrieben, was da passiert in einem Streichquartett. Das war meine Beobachtungen auch dadurch, dass ich in zweiter Ehe mit einem Psychoanalytiker verheiratet bin, war das ein Thema zwischen uns sehr viel zu untersuchen, was passiert eigentlich in einem Streichquartett an wie bewegen sich die Autoritäten innerhalb einer Gruppe, die keinen Chef hat. Mhm. Auch wenn man immer vom Primarius spricht, wir haben in dem 20. Jahrhundert war das Thema des Primarius gar nicht mehr, er war der erste Geiger. Mhm. Und es war sehr betont demokratisch. Es ist aber nicht demokratisch. Und das Klar. zu untersuchen, war so faszinierend, wie viel Demokratie ist ein Quartett, nämlich gar keine.
Ja.
Es ist immer einer, der für ein bestimmtes Thema der Chef ist.
Ja.
Es bewegt sich nur dauernd innerhalb ja. der Gruppe. Ich glaube, das ist auch ein Gegenentwurf zu sowohl Solistenleben, das immer anstrengender wurde in diesen letzten 20 Jahren des 20. Jahrhunderts. Immer schneller, immer enger, immer frustrierender für viele Solisten, weil sie nicht für das, was sie machen wollten, eingeladen wurden, sondern für ein Tschaikowski-Violinkonzert, ein Beethoven-Violinkonzert. Aber der Name musste sein, aber wer sie waren, war nicht so wichtig. Und da wollten bestimmte Solisten anders wahrgenommen werden. Der erste, der zu mir kam, weil er wie ein Streichquartett behandelt werden wollte, war Gidon Kremer. Das war seine Aussage. Ich habe ihm gesagt, ich mache keine Solisten. Er sagte, ich möchte wie ein Streichquartett behandelt werden. Sprich, ich möchte das machen, was mich interessiert, was ich vermitteln möchte.
Und die Projekte auch voranbringen, die man einbringen möchte. So.
Genau.
Ja. Dieses Buch habe ich auch mit sehr großem Gewinn gelesen. Muss es sein, Leben im Quartett, das werde ich auch drauf verlinken. Ich glaube, ich habe daraus so Anekdoten, das sind vielleicht nebensächliche Sachen, aber letztlich doch sehr interessant, dass sich manche diese Quartette auch wahnsinnig zerstritten haben und eigentlich sich überhaupt nicht mehr riechen konnten im Alltag und dennoch auf der Bühne die größte Musik gemeinsam gemacht haben. War das so? Also,
Jein.
So verschiedene Hotels buchen und solche Sachen, verschiedene Abteilungen
im ja, Zug und so. Ja, das ist aber das Bedürfnis, noch das eigene zu sein
ja.
und nicht nur zu verschmelzen in einer Gruppe. Es sind sehr berühmte Feindschaften, die aber meines Erachtens sehr große Freundschaften waren. Mhm. Es ist wie in einer Ehe. Es kommt vor, dass man mit einem Paar zusammen ist, wo man nicht versteht, was tun sie denn noch zusammen, die scheinen sich zu hassen und sie können nicht ohne einander.
Ja.
Nur das blickt man nicht.
Ja.
Insofern, es gab viele solche Geschichten, wo die Leute mir sagen, oh mein Gott, das werden die können sich nicht leiden, die streiten sich immer, wo ich sage, hört ja. die Musik,
ja.
alles andere ist nicht so wichtig.
Ja. Aber das ist wirklich ein tolles Buch.
Es kommt übrigens gerade jetzt wieder heraus,
ja.
In eine sozusagen Taschenedition, vor allem erweitert, um einige Stimmen von heute.
Ja,
das
toll.
Buch ist 15 Jahre alt, ist aber heute mit Stimmen von dem Quartier Ben, von dem Belgia Quartett, von dem Jerusalem Quartett und Artemis Quartett erweitert worden.
Wir sprachen über diesen Boom. Ist es leichter geworden oder eher schwerer geworden? Wie hat sich jetzt spezifisch auch der Quartettmarkt entwickelt? Weil man würde ja annehmen, es ist ja erstmal eine tolle Geschichte, dass so viele offenbar auch sozusagen davon lebende Quartette jetzt Raum haben. Aber ich stelle mir das, oder so wie ich es auch wahrnehme, ist der Markt wirklich sehr, sehr schwer auch geworden, um als Quartett zu bestehen.
Also solange ich in dieser Branche bin, gibt es Zyklen.
Ja.
Es gab den Zyklus der Cellisten, es gab den Zyklus der Pianisten, es gab den Zyklus der Sänger, es gab auch den Zyklus der Streichquartette. Und der ist im Moment ziemlich am Ende. Also ich glaube, wir haben uns ausgezyklet.
Ja.
Es wird wieder kommen, Aber es ist jetzt sozusagen das Ende einer Ära. Das habe ich schon vor 5 oder 6 Jahren gesagt und bin sehr angegriffen worden deswegen. Mhm. Aber es gibt nur noch ganz, ganz wenige Quartette, die davon leben, dass sie Streichquartett spielen. Mhm. Ohne eine Professur, eine halbe Professur, eine halbe Stelle in einem Orchester und so weiter, geht das nicht mehr. Ja. Das war zu Zeiten ein bisschen anders.
Und wie hat sich das Agenturgeschäft so insgesamt entwickelt? Es ist ja einerseits auch schon seitdem ich Bewusstsein habe in diesem Geschäft schon immer die Rede von der Krise der klassischen Musik und all das. Aber und man kann auch anekdotisch feststellen, glaube ich, dass viele so klassische Strukturen, wie es früher gab mit den ganzen Kammermusikvereinen in kleinen Städten und so weiter, dass das schon in einer gewissen Auflösung begriffen ist. Aber jetzt, weil du schon so viel Erfahrung hast, wie würdest du es beschreiben? Ist es eine negative Geschichte oder ist es beides gleichzeitig oder vieles gleichzeitig?
Also die Krise der klassischen Musik kenne ich auch seit 40 Jahren. Ja. Und wir sind immer noch da. Ja. Es folgt der Gesellschaft. Es verändert sich, es verlagert sich. Es sind viele Vereine eingegangen, die über Jahrzehnte von den gleichen Personen geführt worden sind. Diese Personen haben sich zurückgezogen, sind gestorben, etc. Es ist direkt keine Folge gewesen, weil viele dieser Vereine so privat waren, dass man sie nicht einfach übernehmen kann. Aber es haben sich seitdem auch viele neue Vereine gegründet. Der Ersatz für Vereine sozusagen ist vielleicht das Festival.
Ja, diese Festivalisierung.
Genau,
ja.
Das ist die Zeit der Festivalisierung, wo Sachen gedrängt in einer kurzen Zeit stattfinden, statt über das ganze Jahr. Das Abo ist dann ist fossil. Wer von der jüngeren Generation kauft sich ein Abo? Die kaufen sich das vielleicht dann später wieder, wenn sie sicher sein wollen, dass sie noch einen Platz bekommen. Mhm. Wir sind lange nicht da angekommen. Es braucht jetzt vielleicht noch 10 Jahre, bis es wieder gebraucht wird.
Ja.
Es hat die Zeit jetzt gegeben, dass alle diese Fesseln loswerden wollten, sich spontan entscheiden wollen. Und dann hat man genug vom Spontanen, weil spontan ist leer.
Ja.
Spontan ist nur gut, wenn es meist nicht geht.
Ja, ja. Und was ich wahrnehme, ist neben dieser Festivalisierung oder, wenn man so will, Eventisierung, wobei ich da unterscheiden wollen würde zwischen es gibt gute Events und schlechte Events, ist nicht per se schlecht, wenn etwas
hip.
Genau, ja, oder auch zugespitzt und letztlich ist das Festival in der Urform, wie es Wagner, wenn man so will, erfunden hat, diese radikale Idee, Haus auf einem Hügel bauen und dann das Verrückte, die besten Leute zusammenbringen, das verrückteste Stück spielen und danach irgendwie das Haus zusammenreißen und die Partitur verbrennen. Das ist schon ultimative Event-Charakter. Insofern ist das erstmal der Kunst nicht entgegen, aber doch diese Schnelllebigkeit, von der vorhin auch die Rede war und dieses, was ich vor allem problematisch finde, dieses Verheizen von immer neuen Namen und das hat auch, finde ich, mit einem ruinösen System von so Pump and Dump sozusagen, also die Stars, die sogenannten Stars von morgen über die ganzen Wettbewerbe hoch zu pushen und dann aber sehr schnell wieder fallen zu lassen. Also dieses Entwickeln von Karrieren scheint mir in der kurzen Zeit, in der ich jetzt hier Bewusstsein habe in diesem Beruf, schon in dieser Zeit, in diesen 12 Jahren, sehr schwierig zu sein. Also da überhaupt was zu entwickeln. Ja. Ist das so?
Es ist so, aber ich glaube, dass wir das in 6 Monaten noch ganz anders besprechen können, weil das ist zum Beispiel etwas, was Corona komplett vom Tisch gewischt hat. Mhm. Und das ist die Chance, die wir haben, dass wir wieder sehr viel konzentrierter, sehr viel fokussierter, sehr viel Content- oder inhaltsbezogener arbeiten können. Also es ist meine große Hoffnung.
Ja.
Es ist das, was ich glaube, dass die Leute jetzt wieder Raum haben für ein Gespräch, für sich anhören, was macht jemanden aus und nicht die gleiche den nächsten Flugzeug mal bedenken und ich muss heute in Paris und morgen in Tokio sein, geht gar nicht. Also kann man auch hier sitzen und sich unterhalten.
Und was vor Ort auch entwickeln und gemeinsam irgendwie was Besonderes schaffen, was auch spezifisch ist und Geschichten erzählen. Ich finde dieses Drive-by konzertieren auch wirklich einigermaßen inhaltslos. Natürlich sind das oft tolle Konzerte und tolle, wenn man so will, Performances, aber ich verstehe jetzt nicht, auch in meiner jetzt künftigen Verantwortung beim Beethovenfest, verstehe ich nicht, was der Sinn darin ist, da dieses reinfliegen und wieder rausfliegen und ein Beethoven-Konzert abliefern. Also es muss doch etwas sein, was spezifisch auf den Ort einzahlt oder auf die Situation oder entstehen lassen. Aber ich verstehe, dass das Geschäftsmodell...
Nicht nur. Also ich bin für Hybrid, sowieso. Ich finde, Hybrid ist das Wort des Jahres, wo man das eine und das andere machen kann.
Schließt sich nicht aus, ja.
Nein, es gibt Produktionen, die wo entstehen und dann on Tour gehen und die in sich schlüssig sind und die von einem Künstler oder von mehreren Künstlern durchdacht sind und die man einlädt. Das sind Gastspiele. Und die darf man nicht von der Hand wischen. Es gibt aber auch solche Sachen, die vor Ort entstehen und mit Künstlern, die da hinkommen, um das zu entwickeln, entstehen. Und die sind auch ganz wichtig. Das heißt, die Balance ist das Wichtige. Ja. Ich finde genauso schwierig zu sagen, wir nehmen nichts von der Stange, wir machen alles neu, wir erfinden jedes Mal alles neu. Ja. Das ist auch für Künstler eine sehr schwierige Last, weil sie sich auch Gedanken machen und damit ihnen abgesprochen wird, dass sie sich Gedanken machen können über etwas, was sie besonders interessiert. Also das eine und das andere.
Ja, und dann ist auch natürlich, ist das am Ende auch nicht nachhaltig, wenn immer wahnsinnig viel Mühe in jedes Einzelne gesteckt wird und das nicht nochmal gemacht wird. Also allein schon bei der neuen Musik ist das auch so ein großes Problem, dass sehr viel auf Uraufführung gesetzt wird und kaum jemand etwas zum zweiten oder dritten oder vierten Mal macht. Und also natürlich dieser Nachhaltigkeitsgedanke ist schon wichtig, aber entscheidend, aber...
Also in Sachen neue Musik, wir haben immer großes Wert darauf gelegt, wenn ein Künstler ein neues Stück machen wollte, dass wir eine Finanzierung beziehungsweise dass das Stück mindestens 5-6 Mal in der Saison stattfindet.
Ja.
Mindestens.
Ja.
Damit es überhaupt eine Chance hat, zur Welt zu kommen. Einmal ist kein Mal.
Ja. Ja, absolut. Also diese Netzwerken auch zu arbeiten, ich glaube, das ist das, was Corona hoffentlich sehr stark befördern wird, dass auch die institutionellen Egoismen mehr überwunden werden, was schwer ist, glaube ich, weil jeder steht irgendwie, jedes Festival, jeder Veranstalter steht unter so einem Profilierungsdruck. Und das führt, glaube ich, ein bisschen zu dieser Hyperaktivität, die wir manchmal erleben. Und trotzdem, wie hat sich das Agentur... andersrum, also das Agenturgeschäft lebt ja letztlich davon, dass viel Durchlauferhitzung stattfindet, oder nicht? Also rein geschäftsmodellmäßig, dass sozusagen man verdient ja Geld an den Prozenten an Konzerten. Insofern ist wahrscheinlich, sind die Incentives so, dass man möglichst viele Konzerte macht, oder ist das
nicht notwendigerweise? Also das Agenturgeschäft besteht aus zwei Bestandteile. Das eine ist das Vermitteln von Konzerten und das andere ist das Betreuen von diesen Konzerten. Und die Betreuung ist wahnsinnig aufwendig. Mache ich keine Betreuung, brauche ich nicht so viel Geld, weil ich nicht so viel Personal brauche. Das ist einfach die Rechnung, wie viel Personal brauche ich wofür. Weil das Agenturgeschäft, die Kosten einer Agentur sind zumeist nur das Personal, Miete und so weiter. Wir haben es jetzt in Corona-Zeiten erlebt, dass wir für jegliche Hilfe nicht tauglich sind, weil wir nicht genug Kosten haben. Ich glaube nicht, dass die Anzahl der Konzerte pro Künstler das Wichtige sind. Vielleicht die Anzahl der Konzerte insgesamt. Mhm. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel als Agentin mit so vielen Leuten wie möglich in Kontakt bin, um denen so viele Projekte wie möglich unterzujubeln, aber vielleicht mit vielen Künstlern und nicht nur mit wenigen Künstlern. Ich will kein Ross haben, den ich bis zum Erbrechen durchprügle, der mein Hauptross wird, mhm. aus dem ich alles melke.
Als Cashcow quasi.
Nein, ja. Eben. Ich bin total dafür, dass Künstler mir sagen, ich will nur ein halbes Jahr arbeiten. Ich möchte, entweder will ich nur 3 Konzerte im Monat oder ich möchte auf jeden Fall jeden zweiten Monat frei haben. Viel lieber das, wo ich weiß, dass ich mit Künstlern arbeite, die nicht so gehetzt sind. Das ist viel weniger Arbeit. Wenn sie sich die Zeit nehmen, irgendwo hinzufliegen und nicht darauf angewiesen sind, dass es einen Flug gibt, den einen, womit sie das erreichen können. Es wird immer irgendwelche Engpässe geben, weil es eben zwei wunderbare Gelegenheiten ja. gibt, die nun einmal sehr eng beieinander sind. Aber das müsste man auf das absolute Minimum reduzieren.
In einem aufsehenerregenden Text oder Interview im Fun-Magazin hast du auch davon gesprochen, dass das eine durchaus auch ein Überdenken des Geschäftsmodells geben muss, so insgesamt in der Klassenmusik, wo es ja dieses höher, schneller, weiter oder die im Durchlauf erhitzen doch teilweise dazu führt, dass viele ausgebrannt sind und auch Qualität oder Identifizierung mit der Öffentlichkeit verloren geht. Jetzt konkret auf das Agenturgeschäft bezogen, wie könnte denn ein anderes Geschäftsmodell aussehen? Weil letztlich bezahlen euch ja die Künstler. Sollten Veranstalter mehr?
Das haben wir auch
festgestellt. Ja, genau.
Also in einer Situation wie diese standen wir ganz am Ende der Kette. Und die Veranstalter haben uns mit großer Unschuld in die Augen geguckt und gesagt, Leute, ihr habt einen Vertrag mit den Künstlern, nicht mit uns. Wo wir denken, hallo, halbe-halbe,
yeah.
nichts halbe-halbe. Also wir werden das ein bisschen den Veranstaltern gegenüber überdenken müssen und sagen, wenn ein Veranstalter einen Vertrag von uns unterschrieben bekommt und ein Künstler benutzen kann als Name auf seinen Promotion, haben wir unsere Arbeit getan. Also ist ein Teil auf jeden Fall fällig oder im Prinzip fällig. Es muss jetzt nicht sofort bezahlt werden, aber falls es ein Corona-Fall gibt,
ist geleistet.
Ist geleistet.
Ja.
Genauso für den Künstler. Wie viele hat er schon getan für das Konzert, wenn er zum Konzert kommt? Es sind diese ganzen Wahrnehmungen, aber meine Befürchtung ist, vielleicht nicht Befürchtung, sondern meine Meinung ist, es wird sich nichts ändern. Wir werden es genauso weitermachen, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Es werden die größeren, mächtigeren und so weiter vielleicht ein Modell ausrufen, wo ein Teil der Provision tatsächlich die Provision ist und ein Teil Management-Fee. Das ist im Popgeschäft längst so, dass man Management-Fee und ein Konzertprovision bekommt. Letzten Endes ist es mir persönlich egal, das müssen die Jüngeren regeln.
Ja.
Ich finde, mich interessiert einfach was anderes. Und auf welche Basis kommt diese Musikwelt wieder auf die Beine? Was hat sich geöffnet? Was hat sich erledigt?
Vielleicht eines noch, was auch nicht mehr deine Baustelle, sondern eher die Baustelle meiner Generation sein wird, aber trotzdem hattest du dich dazu geäußert und ich fand es sehr, sehr toll, weil es für mich auch ein wichtiges Thema ist, Gehaltsobergrenzen oder Honorarobergrenzen hattest du angeregt oder zumindest zur Diskussion gestellt. Das ist ja ein Thema, das wirklich, finde ich, sehr, sehr wichtig ist, weil es entstehen in solchen Märkten Asymmetrien, die extrem sind. Also das ist ein Stück weit normal, also auch ein bisschen irgendwie freie Marktwirtschaft und wie Märkte eben funktionieren, dass es da extreme Asymmetrien gibt, zur Spitze hin und so eine Superstar-Economy entsteht. Trotzdem leben wir ja in einem subventionierten Bereich und ich als Veranstalter zumindest habe schon ein Problem damit, wenn oder ich sehe ein kulturpolitisches Problem darin, öffentliche Mittel da einzusetzen für die Finanzierung von Dingen, die von einem gewissen Markt einfach hochgejazzt sind.
Und also ich bin dafür, dass Künstler gut bezahlt werden,
ja.
Weil das, was die leisten, das, was sie auf sich nehmen an Projektionskraft, das muss bezahlt werden, die Konkurrenz, all das.
Klar.
Aber zwischen gut bezahlt werden und übertrieben bezahlt werden.
Sogar sehr gut, aber ja, bis gut. Hin zu exorbitant.
Also es gibt zwei Seiten. Es gibt die private Seite, ja. Ein Privatveranstalter, der sein Geld riskiert, der seine Promotion macht, der sein Publikum hat, der es vielleicht schafft, dass es jemand 500 Euro für eine Karte ausgibt, weil er diesen Pianisten, diese Sängerin hören will, weil der ihm das gut verkauft, das ist die eine Geschichte. Das ist ein Risiko, das ist freie Marktwirtschaft, das ist deren Problem. Und wenn der Künstler das bekommt, was er will, sein Problem. Alles, was subventioniert ist, alles, was eigentlich aus Steuergelder geschaffen wird für die Bevölkerung, dafür, dass die Bevölkerung zu reduzierten Preisen in solche Konzerten kommt, bin ich dafür, dass da ein gedeckeltes Honorar, also das höchste, erstens, dass die höchsten Honorare gedeckelt werden und die niedrigsten etwas erhöht werden.
Ja, absolut. Also das leuchtet mir total ein, auch vor dem Hintergrund des kulturpolitischen Auftrags, also gerade vor diesem Hintergrund, dass es letztlich darum auch gehen muss, da diesen Verdrängungswettbewerb ein bisschen in den Griff zu kriegen, dass mehr Talente oder diversere Profile auch dann Platz haben.
Es sind auch andere Leute, die privat etwas riskieren, um Konzerte zu machen, als die in öffentlichen Institutionen kommen. Ich werde jetzt sehr frech sein vielleicht.
Bitte.
Also die in Institutionen kommen, würde ich sagen, sehen sich als Kuratoren und die das privat machen, machen das mit Leidenschaft. Mhm. Heißt nicht, dass ein Kurator keine Leidenschaft hat, aber er hat etwas anderes vor. Er will gestalten, er will machen, er will auch gesehen werden. Der Privatveranstalter bietet eine Bühne an, er will dem Künstler die Bühne ganz geben. Er wird eventuell aus seinem Programm einen Bogen machen am Ende der Saison, wenn er alles beisammen hat, wird er sich überlegen, kann ich einen Bogen drum machen, damit er seinem Publikum sagt, dieses Jahr ist das Jahr der Wolken. Aber letzten Endes wird er aus der Leidenschaft für Musik und Musiker immer mit dem Herzen entscheiden. Das tut der Kurator nicht.
Ja, das stimmt. Ich als ein solcher würde sagen, es ist auf jeden Fall so, dass man einen kuratorischen oder einen eigenen künstlerischen Anspruch damit mit einbringt und dass eine Gefahr hat, dass die Künstler zum Material werden. Und das ist sehr problematisch, würde ich sagen. Und
das habe ich auch immer wieder angeprangert. Da vergessen sich manche Kuratoren. Ja. Aber das macht nichts. Das ist auch eine Diskussion, die man führen kann. Man kann sie nur nicht führen, wenn man Angst hat, keine Konzerte zu bekommen.
Ja.
Das Problem ist die Macht, die verliehen wird mit einem Auftrag. Und diese Macht ist ungut.
Ja.
Die ist ungut in puncto Honorar, wenn das Geld zu Macht wird. Die ist ungut, was Agenturen anbelangt, wenn die Agenturen zu viel Macht haben und nicht die Künstler, die Jobgeber sind. Es gibt Agenturen, wo die Künstler das Gefühl haben, dass sie Chefs haben. Und wir stehen auf dem Standpunkt, dass die Künstler unsere Chefs sind.
Ja, das ist ein wichtiger Unterschied.
Das ist ein Riesenunterschied.
Ja. Und woran liegt das? Also dieses Machtgefälle einfach am Wissen? Also Wissen ist ja Macht in dem Sinne, oder dass sich Künstler nicht genug ermächtigen oder beziehungsweise nicht genug Wille zur Macht haben vielleicht auch, oder ist das
es hat mit Mentalitäten zu tun, es hat mit dem Herdentrieb zu tun.
Ja.
Will ich da vertreten werden, wo solche, die ich respektiere oder bewundere, vertreten werden, dann werde ich mich so benehmen, wie die sich benehmen. Mhm. Oder es schreibt jemand die Gesetze. Mhm. Und in der einen Agentur schreibt der Künstler die Gesetze und in der anderen Agentur schreibt der Manager die Gesetze. Mhm. Das sind alles, ich muss niemanden anprangern, genauso wie bei den Kuratoren. Es ja. sind die, die Resultate. Es ist das, was wird aus einer gegebenen Situation.
Ja, und das ist dann auch selbstverstärkend oft und genau. sehr schwer, diesem Kreislauf, selbst wenn man guten Willens ist, zu entkommen. Was glaubst du, müsste passieren, damit sich etwas ändert? Also was wäre das praktisch, was wäre praktisch das, was passieren müsste? Zum Beispiel, also fände ich spannend, wenn sich eine kritische Masse an Festivals und Konzerthäusern zusammentun würde und sagen würde, wir machen jetzt eine Selbstverpflichtung dazu, bestimmte Prinzipien gelten zu lassen, in Bezug zum Beispiel auf, du stöhnst.
Ich stöhne, weil ich das schon oft angesprochen ja. habe und weil ich weiß von Kollegen, die mir gesagt haben, dass die sich eben besprochen hatten, dass die gedeckelte Honorare beschlossen hatten mhm. und dass immer einer abspringt, ja. weil ein besonders gerissener Agent sagen ja. wird, du willst XY, musst du zahlen, geht nicht. Und ja. diese Leute kriegen in den Ländern XY das Geld und in anderen nicht. Es ist immer die Frage, die haben die Macht, wenn sie den Charisma haben.
Ja, ja.
Und das ist eben, das ist das, worauf es letzten Endes ankommt. Wir haben ja auch zwei verschiedene Star-Wirtschaften. Es gibt den Star-Kult, der wird immer bleiben. Wir werden immer solche Leute wie ein Rostropowitsch, eine Trepko, eine was weiß ich was brauchen. Klar. Letzten Endes können die sich erlauben, was sie wollen.
Ja.
Und sie riskieren aber auch alles dafür.
Klar, ja.
Und dann gibt es den echten Markt,
ja.
was ich den echten Markt nennen würde. Der Markt der Exzellenz, der Markt der Kriterien, der Markt der nachvollziehbaren Ausnahmeerscheinung
ja.
in puncto Musik,
ja.
nicht in puncto Extrovertiertheit.
Ja.
Und da muss man immer ein bisschen unterscheiden.
Ja, aber wäre das dann nicht letztlich eine kulturpolitische Aufgabe, das zu regeln? Also, dass man zum Beispiel als Geldgeber, der man ja ist, als Kulturpolitik, sagt, wir knüpfen das an bestimmte Bedingungen, oder ist das auch das schwierig?
Ja, natürlich muss das so sein. Ja. Ich finde es genauso schwierig, wenn man sagt, ihr kriegt aber nur Geld, wenn ihr 50% Frauen ja. Einladet. Vielleicht ist zu dem Thema Sturm gerade keine Frau mit einem Programm für Sturm. Dann soll eine Frau ein Programm für Sturm ja. lernen, damit eine Frau dabei ist. Ich finde das schwierig.
Ja.
Wo soll man anfangen? Wo soll man die Grenze setzen? Ich bin dafür, dass es nennenswerte Grenzen gibt. Dass man sagt, es gibt ein Honorar, das ist ein sehr gutes Honorar, das ist ein unverschämt gutes Honorar, aber das ist die Grenze. Mhm. Alles, was drüber ist, ist, wenn Steuergelder dabei sind, ja, ist nicht zulässig.
Ja.
Und ich glaube, das ist das Maximum, was man machen kann.
Ja.
Alles andere, also in Frankreich weiß ich, bei der Cité de la Musique, dass sie sagen, es müssen so und so viel Prozent Frauenkomponistinnen dabei sein. Es müssen, also es gibt bestimmte Themen, die müssen dargestellt werden. Im gewissen Rahmen muss es vorgegeben werden, mhm. muss es präsent sein, aber ein bisschen entspannt.
Ja, also das ist ein sehr spannendes Thema, worüber ich aktuell auch viel nachdenke, die Frage, wie man diese Diversität hinbekommt, weil ich merke schon, dass der Automatismus, der systemische Automatismus ist, dass mir lauter Orchester mit lauter alten weißen Männern, sage ich mal, angeboten wird, was ja erstmal auch, die können ja gute Musik machen, das ist ja...
Bald nicht mehr, die sind schon alle jung. Das Generationswechsel ja, hat schon stattgefunden.
Junge Weise. Auf jeden Fall ist es, muss man sich, also habe ich gemerkt, festgestellt und jetzt auch sozusagen für mich so mehr oder weniger entschieden, dass man doch wirklich sich gewisse Quoten vornehmen muss. Jetzt nicht unbedingt 50-50, aber sagt, es ist, weil sonst passiert es nicht. Der Automatismus ist, man muss sich ein bisschen mehr Mühe geben, als was sozusagen automatisch auf einen zukommt. Aber es ist ein schwieriges Thema, weil es erstmal sehr unkünstlerisch daherkommt, zu sagen, wir verteilen jetzt unser Programm nach Quoten.
Das ist, nee, die Quoten, also das ist ein ganz kompliziertes Thema.
Es geht um
Thema.
Bewusstsein eigentlich.
Es geht um das Bewusstsein. Es müsste so sein, dass eine Institution, die gesellschaftsrelevanten Themen darstellt, und zwar ausnahmslos. Hm. Ob LGBT, Frauen, Männer, alles.
Ja.
Es muss ein Bewusstsein geben, es muss nachlesbar sein in das Programm einer Institution, dass sie diese Themen mitnehmen.
Ja.
Aber eine Quote ist schwierig.
Ja. Ja, das Bewusstsein, dass man sich irgendwie, ja, dass man das Thema auf dem Schirm hat und sich da in den Prozess begibt, ist eigentlich das, was.
Also mein Traum wäre, dass diese Leute, die Kuratoren sind, die diese Verantwortung bekommen, die diese Macht bekommen, mit dem Geld etwas darzustellen, dass sie sich mehr um die Gesellschaft kümmern als um sich selbst.
Ja, das kann ich hundertprozentig unterschreiben. Und ganz offen gesagt, ich bin ja jetzt auch in diesem Prozess von so mehr oder weniger obskure Nobody hin zu plötzlich relativ viel Verantwortung und in dem Sinne auch Macht. Man muss sich das sehr, man muss da sehr viel Ego-Kontrolle immer wieder sich bewusst machen. Also, dass man sich nicht zu wichtig nimmt, schlicht und greifend, weil das ist einfach nicht die Aufgabe. Ich finde, meine Aufgabe ist eine reine Scharnierfunktion zwischen Inhalt und Öffentlichkeit, zwischen Idee und Projekt sozusagen.
Man muss nicht so bescheiden sein. Es ist nicht so, dass man nicht vorkommen darf. Es ist aber so, dass man durch die Sache vorkommen soll.
Ja.
Und nicht über der Sache.
Ja.
Und das ist
ein schmaler Grat.
Das ist ein schmaler Grat. Und es muss einfach die Gewissheit sein, ich werde wahrgenommen, wenn das, was ich mache, richtig ist.
Ja.
Ich muss es nicht herrichten. Das ist vielleicht auch Erfahrung, aber es ist das, was uns neu gegeben werden kann am Ende dieser Corona-Krise. Wir müssen nicht in den gleichen Systemfehler hineinstapfen, wie die gerade verlassen haben, aus denen wir herausgerissen sind.
Irgendein Politiker hat mal gesagt, ich weiß, was, also ich muss sie übersetzen, ich weiß, was zu tun ist, was das Richtige ist, dass ich tun müsste, aber ich weiß nicht, was das Richtige, wie ich das Richtige tun kann und dabei wiedergewählt werde. Und das ist ein bisschen das Problem, auch von Intendanten übrigens und Intendantinnen, dass
jeder Job ist ein Sprungbrett. Schade.
Irgendwie, genau. Das, was dafür nötig ist, um aus dem Sprungbrett das Maximale zu machen, ist nicht gleich das, was eigentlich das Wichtige ist für die Verwurzelung und Verortung in der Gesellschaft. Und,
naja, das ist das Thema der letzten Jahre, wo die Programme wurden immer von Leuten durchgeführt, die sie nicht gemacht hatten, weil sie in der Zeit ihr Programm machen mussten, aber schon den nächsten Job im Visier hatten. Vielleicht wird sich das ein bisschen jetzt verändern, weil man nicht mehr durch die Gegend guckt.
Ja.
Es wäre gut, es wäre wirklich sehr gut. Und ein bisschen auch dieses Beibringen, wenn du das richtig machst, was du tust, wird sich das schon rumsprechen.
Ja, und genau, es wird sich dann irgendwie schon
Man wird dich da schon dafür holen, für das Gute, was du tust.
Ja, und nicht nur für die Performance oder diese vorauseilende, aber es ist auch so eine falsche Idee von Renommee, finde ich, triggert manchmal, dass man eben versucht, vor allem mit über Behauptungen oder über letztlich PR-Aktionen seinen Wert zu behaupten. Und also das ist ein sehr spannendes Thema, wie man eben diese nachhaltigen Transformationsprozesse, die, glaube ich, wichtig sind und die sehr entscheidend werden dafür, dass das Thema in Zukunft Bestand hat und dass eine Stadt wie Bonn oder so oder jede andere Stadt doch sehr viel Geld in die Hand nimmt, um diese Themen noch zu platzieren. Aber das ist ja keine Selbstverständlichkeit, wenn man auch die neuen Politikergenerationen anschaut, die haben damit nicht unbedingt viel zu tun. Und wir müssen schon dafür kämpfen, dass das.
Ja, das tun Präsenz wir. Wir müssen die abholen. Sie sind ja nicht per se blöd, nee. Sie sind nicht per se verschlossen. Vielleicht war das bis jetzt nicht nötig, weil es lief.
Genau, es gab diesen Automatismus oder diese Vermutung, dass das irgendwie gut ist. Aber ja, wir müssen jetzt, glaube ich, nochmal neu manifestieren.
Und ich sage mal so, die Politiker haben die Wahlen,
ja,
und wir müssen dafür sorgen, dass wir die Wahl haben.
Ja. Ja.
Das wäre sehr wichtig.
Ja.
Und im Moment haben wir sie nicht. Weil wir perspektivlos sind gerade, weil niemand weiß, wann wir wieder aufgehen. Man darf sich keine Sorgen machen, wir werden wieder aufgehen. Es geht nicht, das so still zu halten, wie es ist.
Ja.
Es ist eine Frage von ein paar Wochen, ein paar Monate. Wir müssen uns fit machen für dann und wir müssen es positiv machen.
Ja. Ja, und die Zukunft wird, glaube ich, nur optimistisch funktionieren, weil, also ich glaube, dieses immer wieder Neugenerieren von Optimismus ist ziemlich entscheidend dafür, dass es weitergeht. Und das ist auch das Schöne, finde ich, an Generationswechsel, dass man immer letztlich mit so einer Euphorie der Ignoranz neu an Dinge rangehen kann. Und das ist die
Unbedingt. Und die Fehler der Älteren sind keine guten Ratgeber für die Jüngeren. Ja. Macht eure Fehler allein.
Wie fühlt es sich an, diese Firma zu übergeben an deinen Sohn Arnold, der immerhin, es ist ja schon eine ganz schöne Legacy, die da aufgebaut wurde, und jetzt übernimmt das die nächste Generation? Ist das?
Also es ist für mich ein Riesenglück, allein zu wissen, dass das, was ich angefangen habe, für meinen Sohn so viel wert ist, dass er sich das auf die Fahne schreibt, das weiterzumachen. Das ist, glaube ich, nicht bei jedem gegeben.
Ja.
Es war für mich eine Überraschung und es ist schon mal von daher sehr wunderbar. Es ist eine Riesenaufgabe, sowas zu übergeben oder sowas zu übernehmen. Ich weiß nicht, was leichter ist, es aus dem Nichts aufzubauen oder zu übernehmen. Ich habe großen Respekt davor, dass er das übernimmt. Es war sehr wichtig, dass er seine eigenen Abteilungen macht, also Sachen macht, die ich nicht gemacht habe. Er macht das mit Dirigenten. Ich habe nur einen Dirigenten in meinem Leben vertreten. Ich habe keine Dirigenten vertreten in dem Sinne.
Wer war das, wenn ich fragen darf?
Das war Dmitri Kitajenko.
Und warum gerade der?
Das hat sich ergeben, wie so vieles in dieser Welt. Der kam zu mir über einen Künstler.
Ich will wie ein Streichquartett behandelt werden.
Ja, oder er hatte von mir gehört und wir waren unsympathisch. Und es ist dann, es ist 10 Jahre gut gegangen. Ich habe sehr viel gelernt. Ich war aber zu sehr in meinen Streichquartetten drin, um eine Abteilung aufzubauen. Hm. Und das hat Arnold sich jetzt vorgenommen. Und das macht er. Und das macht er toll. Und da muss ich ihm nicht dazwischen grätschen. Ich muss ehrlich sagen, so hart Corona ist und für ihn, der gerade anfängt, wirklich voll im Flug zerschossen, ist es vielleicht auch ein Glück, weil er ist derjenige, der das aus dem Dreck rausholt.
So, Tabula rasa, so, ja.
Hilft nichts.
Es hören relativ viele junge Musiker in diesen Podcast. Was wäre der eine Ratschlag, wenn es den einen gibt, oder meinetwegen auch die Top 2, 3 Tipps, die man einem jungen Ensemble oder einem jungen Musiker, der trotz allem, muss man sagen, und es ist immer trotz allem diese Entscheidung, aber jetzt umso mehr, entscheidet eben in einen Lebensentwurf in der Musik zu suchen.
Also erstens, wenn man nicht ganz sicher ist, sollte man was anderes machen und ein wunderbares Publikumsmitglied werden. Das ist mein großer Ratschlag. Wenn man aber dabei bleibt, weil es das ist, was man für sein Leben machen will, sollte man sich nicht beirren lassen, sondern man müsste immer danach suchen, was entspricht mir. Muss ich ein Grieg-Klavierkonzert spielen, wenn es mir nicht entspricht? Oder kann ich bei einem Bach oder was weiß ich? Und auf jeden Fall vermeiden, allen gefallen zu wollen.
Ja.
Sondern sich dafür entscheiden, wem will ich gefallen und wie will ich gefallen, und da alles dran zu setzen.
Ja, dieses eigene ist ja letztlich das, was man beizutragen hat.
Ja, das eigene innerhalb einer Community, die oder eine große Kulturwelt, die es gibt. Nicht mein eigenes, ich bin allein auf der Welt. Man ist nicht allein auf der Welt. Und man ist einzigartig und doch nicht einzigartig.
Ja, Interdependence, also im besten Sinne in Abhängigkeiten oder in Beziehung zueinander. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir
lernen sollten.
Insgesamt, absolut, also auch gerade unsere Generation. Ich habe das noch in wirklich lebhafter Erinnerung vom Studium auch, dass letztlich diese Konkurrenzkultur, die es teilweise gibt, es auch eine sehr starke und schöne Community, also einen Gemeinschaftssinn, aber diese Konkurrenzkultur, die teilweise doch herrscht, ist wirklich, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen insgesamt sozusagen als Gemeinschaft neue Wege finden und vor allem den Austausch halten.
Man muss sich auch die Zeit nehmen. Ja. Und das werde ich jedem Künstler sagen. Es ist nicht, weil man nicht mit 25 überall auf der Welt gastiert hat, dass man keine Karriere hat oder haben wird. Eine Karriere ist wie eine Pflanze, sie muss wachsen. Und sie kann nur wachsen, wenn man mit der Karriere reifer wird. Man ist nicht reif mit 20.
Ja.
Auch wenn die Leute sagen, er ist vorreif, überreif, was auch immer.
Wunderkind,
ja. Alles, sie wird es auch immer geben.
Ja.
Aber wenn man noch mit 70 auf der Bühne sein will und man ist 25, das sind viele, viele, viele Jahre.
Entscheidet die Substanz irgendwann, ja. Vielen Dank, Sonja, für deine Zeit und dass du dabei warst hier im Podcast. Und ich hoffe sehr oder wünsche mir, dass wir weiter von deiner großen Erfahrung profitieren können. Und es sind ja noch.
Solange sie gefragt wird,
gerne. Im Unruhestand. Vielen Dank.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.